Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Interception.
Touchdown!
Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Interception, der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Wir sind wieder zurück und zwar in Woche 8 mittlerweile. Und Woche 8, die hat es mal wieder ganz schön in sich gehabt. Da war schon wieder einiges los auf den, ich wollte gerade schon fast Bolzplätzen der Republik sagen. Es geht aber natürlich um die Footballplätze der USA. Und das Ganze müssen wir natürlich besprechen. Wir sind in dieser Woche meine Wenigkeit, Patrick Rebin und mein Kollege Stefan Reichel. Ich grüße dich, Stefan. Moin.
Grüß dich, Patrick. Servus.
Lange nichts mehr von dir gehört. Wir haben lange nicht mehr zusammen aufgenommen, ist uns vorhin schon aufgefallen.
Ist lange her, dass wir gemeinsam mal wieder aufgenommen haben. Aber
freut mich umso mehr.
Heute dann wieder. Ja, mich auch.
So, und wir haben natürlich für euch mal wieder, wie immer, die spannendsten Spiele ich kann gar nicht sagen, des Sonntags im Gepäck, weil wir nehmen ja heute am Dienstag auf. Sprich, wir haben natürlich auch das Monday Night Football Game noch am Start für euch. Dementsprechend bekommt ihr in dieser Ausgabe Interception der Football Talk wirklich die volle Palette an Football, die die Woche 8 in der NFL zu bieten hatte. Und ich würde mal sagen, wir gehen mal ganz kurz die Spielergebnisse so ein bisschen durch, die wir natürlich dann nicht näher besprechen und lassen euch ein bisschen teilhaben und geben euch einen Überblick über das, was in dieser Woche in der NFL so passiert ist. Fangen wir doch gleich mal an mit Thursday Night Football, Baltimore Ravens gegen Tampa Bay Buccaneers. Die Buccaneers bald in München und ich hoffe mal für die deutschen Fans von Tom Brady und den Tampa Bay Buccaneers, dass es da besser ausgeht als gegen die Baltimore Ravens. Da haben sie nämlich mit 27-22 vom Ergebnis her nicht ganz so doll, aber vom Spiel her doch schon ziemlich aufs Maul bekommen, Stefan, ne?
Ja, es war mal wieder eine Niederlage für die Buccaneers, die ja jetzt 3-5 stehen und in der Division einfach, ja, einen der hinteren Plätze mittlerweile einnehmen und jetzt diese Woche oder nächste Woche dann eben in München gegen die Seahawks, die wieder mal auch ein starkes Spiel abgeliefert haben, aber da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Aber wenn es so weitergeht, dann wird es ganz, ganz schwierig für die Buccaneers, dass man dieses Jahr noch irgendwas reißen wird. Klar, die Division ist insgesamt nicht gut. Atlanta führt ja mit 4-4 die Division an, also da ist noch alles offen. Aber so, wie sich die Buccaneers offensiv verkaufen, vor allem im Running Game, wird das nicht wirklich funktionieren. Und könnte wirklich eine Wachablösung sein und es ist halt echt die Frage dann auch, wie es mit Tom Brady weitergeht.
Ich wollte nur sagen, es ist tatsächlich ganz witzig, kleiner Funfact am Rande, wir sprechen ja, oder wir haben jetzt auch schon öfter darüber gesprochen, dass gerade die AFC East in dieser Saison sehr, sehr komisch ist, ja, die Patriots stehen ganz unten, die Jets mal ausnahmsweise nicht, sondern spielen ganz okay in Football, aber Funfact am Rande, die Patriots als letzter der AFC East haben den gleichen Rekord wie die Atlanta Falcons als erster ihrer Division, also das ist schon verrückt.
Ja, und das zeigt irgendwie auch die aktuelle Verfassung der NFL. Also man hat wirklich zwei Top-Teams aktuell einfach in den Bills und in den Chiefs. Auf der Seite der NFC würde ich noch ganz klar sagen, sind die Eagles wirklich wahnsinnig stark dieses Jahr und mit ja knapp dahinter die Cowboys, aber danach kommt halt mal wirklich lange nichts. Das bedeutet nicht, dass die Teams nicht auch mal Spiele verlieren können, weil einfach dieses Jahr so viele Absätze auch dabei sind und manche Teams einfach auch nur für ein Spiel wirklich wahnsinnig gut sind, aber Ich glaube, so verrückt war es schon lange nicht mehr. Und auch die ganzen Predictions, egal ob es jetzt die von uns war vor der Saison oder auch von vielen anderen Experten, die gehen bei Weitem nicht auf. Und ich glaube, das hätte sich keiner so denken können, weil einfach ganz, ganz viel irgendwie umgeworfen wird dieses Jahr und da sicherlich die ein oder andere Wachablösung kommt.
Absolut. Ich muss sagen, es gibt ja auch immer wieder so Survivor-Pools und sowas. Ich glaube, da leben nicht mehr allzu viele von, weil diese Saison wirklich, ich meine, wir haben es, wir sprechen jede Woche darüber, über irgendwelche verrückten Spiele und verrückten Ergebnisse. Und in dieser Saison ist es irgendwie gefühlt echt ganz speziell so. Und wenn wir über verrückte Ergebnisse sprechen, oder verrückte Teams, die man nicht in dieser Form erwartet hätte, dann müssen wir natürlich, ja, und das ist ganz klar, auch über das Team sprechen, das dann in München gegen die Tampa Bay Buccaneers spielen wird. Die Seattle Seahawks 27 zu 13 gewonnen gegen die New York Giants jetzt am Wochenende. Die Giants hatten wir letzte Woche noch gelobt. Die Seahawks kann man eigentlich jede Woche loben und das, obwohl wir damit nicht gerechnet hätten. Come on. Kein Mensch hätte damit gerechnet, dass Geno Smith, fucking Geno Smith, bei den Seahawks Russell Wilson so krass ersetzt, die Seahawks da wirklich auf einen sehr, sehr guten Weg bringt und gleichzeitig, ja, im Grunde genommen, ja, ich will nicht sagen, Russell Wilson vergessen macht, aber zumindest das, was er momentan bei den Denver Nuggets dafür zeigt, das ist ja ein Unterschied wie Tag und Nacht und zwar mit der positiven Seite, jetzt in dem Fall bei den Seattle Seahawks. Also auch da wieder, ne? Seahawks gewinnen gegen die Giants, die ja auch sehr, sehr stark, wirklich sehr, sehr stark in die Saison gestartet sind. Das muss man ihnen zugutehalten und dementsprechend absolut genial. AFC East hatten wir gerade eben auch schon angesprochen. Miami Dolphins gegen die Detroit Lions gewonnen mit 31 zu 27. Die Minnesota Vikings festigen ihren Platz an der Nummer 1 in der NFC North, denn sie haben mit 34 zu 26 gegen die Arizona Cardinals gewonnen und dann kommen wir auch tatsächlich schon zum Upset der Woche. 24 zu 0. Die New Orleans Saints gegen die Las Vegas Raiders und falls Opfer unter euch sind, die Derek Carr in Fantasy Football aufgestellt haben, ich fühle euch, ich habe es auch getan und mir auch meine minus 1,6 Punkte oder was abgeholt. Stefan, Las Vegas Raiders hätten wir definitiv auch besser angesehen vor der Saison, als sie performen, ne?
Ja, also zu einem habe ich auch Derek Carr gestartet in Fantasy diese Woche. Also,
ein Leidensgenosse, also.
Ja, geteiltes Leid ist halbes Leid, aber
Zum Glück habe ich ihn nur in einer Liga gestartet, muss man dazu sagen.
Ja, ist bei mir auch nur eine gewesen, aber ja, dass die Raiders in der Division, wo man eigentlich auch von Anfang an klar war, dass sie wirklich sehr hart ist oder sehr eng ist. Vielleicht jetzt im Laufe der Saison noch ganz so eng wie gedacht, weil einfach auch die Broncos nicht gut sind. Aber man hat sicherlich von den Raiders, vor allem auch natürlich mit der Verpflichtung von Devontae Adams in der Offseason, deutlich mehr erwartet als 2-5. Und auch von Derek Carr, der noch vor der Saison einen neuen Vertrag bekommen hat, wo man meinte, ja, die Connection mit Devontae Adams aufgrund ja, der gemeinsamen College-Vergangenheit wird im Endeffekt sehr gut sein. Es funktioniert einfach nicht. Devontae Adams hatte in diesem Spiel 5 Targets, davon nur eine Reception für 3 Yards. Also das ist wirklich für den wohl noch letztes Jahr besten Wide Receiver der Liga viel zu wenig. Liegt natürlich nicht nur an Devontae Adams selbst, sondern einfach an Derek Carr, der kein gutes Spiel gemacht hat. Aber ja, man, ich weiß echt nicht, wie es bei den Raiders weitergehen soll. Man hat sich langfristig an den Quarterback gebunden, der einfach zeigt, dass er keine Spiele für sein Team gewinnen kann. Man hat vor allem auch in der Defense und in der Secondary immer noch ganz, ganz viele Fragezeichen offen. Der einzige Lichtblick dieses Jahr ist wirklich Josh Jacobs, der ja Woche für Woche eigentlich sehr, sehr gute Leistungen zeigt. Und jetzt diese Woche, wo er halt eben selber auch nicht gut gespielt halt, hat also nur 10 Rushing Attempts für 43 Yards, dann gehst du halt mit zu Null baden gegen die Saints, die auch dieses Jahr nicht gut sind und ja mit Andy Dalton spielen. Also das ist schon wahnsinnig bitter für die Raiders und ich bin gespannt, wie es da weitergeht.
Absolut. Und wenn wir von Devontae Adams sprechen, dann müssen wir natürlich auch über sein altes Team sprechen. Das hat nämlich am Wochenende schon wieder aufs Maul bekommen und sich damit ja noch weiter in die große Green Bay Packers Krise manövriert gegen die Buffalo Bills. Gut, gegen die kann man mal verlieren, gab es ein 27-17, beziehungsweise aus Sicht der Green Bay Packers ein 17-27 natürlich. Wie gesagt, gegen die Buffalo Bills kann man mal verlieren, die Spiele davor definitiv absolut dreimal, viermal gar nicht. Da müssen sich die Green Bay Packers langsam mal was überlegen. Vielleicht wollen sie ja auch mal die Reißleine ziehen, das hat nämlich auch ein Team gemacht, kam heute im Laufe des Tages irgendwann, ich glaube so gegen Mittag rum kam die Nachricht, kam die Bestätigung, dass tatsächlich Marcus Brady, Offensive Coordinator der Indianapolis Colts, entlassen wurde. Das Ganze nach einer 16-17 Niederlage gegen die Washington Commanders. Die Tennessee Titans haben gewonnen mit 17-10 gegen die Houston Texans, die Pittsburgh Steelers verloren gegen die ja mittlerweile immer noch ungeschlagenen Philadelphia Eagles. 35-13 haben die Eagles gewonnen und die Eagles, das Überraschungsteam der Saison bisher. Und dann zu guter Letzt in unserem Schnelldurchlauf die New England Patriots. Ja, sie können es nicht lassen. Sie können einfach nicht verlieren und zwar gegen die New York Jets. Auch wenn es sonst nicht läuft in der Saison bei ihnen, bei den Jets dafür ja eigentlich umso besser. Aber gegen die Jets ist das einfach der Sieg. Ganz im Gegensatz zu den Dolphins, wenn sie die gegen Ende der Saison haben, dann können sie sich eigentlich, egal wie die Dolphins in der Saison gespielt haben, eine Niederlage einplanen. Aber gegen die Jets ist immer ein Sieg mit dabei. 22-17 gewonnen. Und Stefan, jetzt ist natürlich da auch so ein bisschen die Frage bei den Patriots, die wir uns alle eigentlich stellen. Also nicht nur ich als Patriots-Fan, sondern auch generell so ein bisschen, glaube ich, der geneigte NFL-Fan im Allgemeinen. Was machen die Patriots da eigentlich auf Quarterback? Also das muss man irgendwie nicht so ganz verstehen, ne? Sie haben mit Mac Jones einen Quarterback, über den auch gerade im letzten Jahr, als er sich dann so ein bisschen eingegroovt hatte, alle sehr, sehr in sehr, sehr hohen Tönen gesprochen haben. Wirklich hat sich da auch stark gemacht über die Saison hinweg. Und jetzt hast du mit Bailey Zappi einen jungen Quarterback, der eigentlich auf Second String gesetzt sein sollte, aber sich dann aufgrund der Verletzung oder durch die Verletzung von erst Mac Jones und dann auch noch Brian Hoyer da so ein bisschen gemausert hat und mittlerweile mit Mac Jones um die 1 konkurriert, finde ich persönlich sehr, sehr schwierig, dadurch, dass du eben jetzt diesen offenen Konkurrenzkampf hast, was du vielleicht machen kannst, wenn du einen Quarterback hast, der im 5., 6. Jahr in der NFL spielt, Konkurrenzkampf gewohnt ist und weiß, was er kann, weiß, was er tut und mein Gott, wenn es da nicht klappt, dann kommt er zu einem anderen Team. Aber gerade mit Mac Jones als sehr, sehr jungen Quarterback, ihn da in dieses Haifischbecken zu werfen, finde ich persönlich schwierig. Wie siehst du das?
Ja, es ist zu einem für Mac Jones natürlich wahnsinnig hart, als letztjähriger First-Round-Pick, dann ganz klar Starter im ersten Jahr. Und auch, man muss ja auch sagen, die Leistung im ersten Jahr war ja echt ansprechend. Also er hat seine Sache echt gut gemacht und hat dann eigentlich, es gab keinerlei Diskussionen, dass Mac Jones nicht als Starter in die nächste Saison reingeht. Und die Leistung dieses Jahr ist einfach wirklich, wirklich schlecht zum größten Teil. Dann kam die Verletzung dazu, wie du schon gesagt hast, Patrick. Und man merkt schon, dass er wirklich verunsichert spielt. Also auch dieses Spiel, ja, nur 194 Yards, ein Touchdown, eine Interception. Eine Interception wurde ja auch zurückgerufen wegen Roughing the Passer. Das wäre ein Pick 6 gewesen, der wirklich, wirklich auch ganz, ganz grauenhaft geworfen wurde. Ich weiß nicht, was er da gesehen hat. Und das ist natürlich eine sehr schwierige Situation für Mac Jones, weil sicherlich viele Leute danach rufen, dass Bailey Zappi starten soll. Er hat es ja auch die Wochen davor echt gut gemacht, also es war überraschend gut. Aber wenn du eigentlich ja fest davon ausgehst, dass du der Starting Quarterback bist, dann ist es natürlich echt hart. Und das ist eine andere Situation, wenn du irgendwie vielleicht einen Veteran hinter dir hast, von dem du was lernen musst und nicht einen Rookie, der eigentlich nie dafür eingeplant gewesen wäre, Starting Quarterback der New England Patriots zu sein. Und das macht halt die ganze Situation echt schwierig. Also ich glaube nicht, dass sich Mac Jones nochmal so ein schlechtes Spiel erlauben kann. Man kann froh sein, dass sie dieses Spiel gewonnen haben. Das lag aber vor allem an Ramondre Stevenson, der sowohl im Rushing wie auch im Receiving sehr gut war dieses Spiel. Harte Entscheidung und ja, das wird vielleicht auch so ein bisschen die Storyline der Offseason sein bei den Patriots, was sie dann wirklich dann machen. weil man natürlich auch für...
Sie holen sich noch einen dritten Quarterback, der starten kann.
Nochmal einen Rookie, dann erstes Jahr gegen zweites Jahr gegen drittes Jahr.
Marcus Mariota geht zu den Patriots und competet als Third-String-Quarterback auch um Starting-Spot.
What?
oder Jay Cutler kommt zurück oder so. Irgendwas völlig Absurdes.
Irgendeine absolute NFL-Legende, die so ein richtiger Journeyman, ich überlege gerade, wen gibt es denn sonst noch?
Oder einfach, keine Ahnung.
Nathan Peterman oder ich weiß, keine Ahnung, wer er ist.
Nathan Peterman ist kein Journeyman, sondern einfach nur eine Gurke, ja? Um das mal klarzustellen, ich weiß nicht. Dan Marino möchte sein Andenken in Miami beschmutzen und geht zu den Patriots. Sattelt nochmal die Pferde mit 75 Jahren. Ja, wir hatten es gerade eben von Quarterbacks und über einen Quarterback müssen wir ein bisschen genauer sprechen. Das tun wir, indem wir über das Spiel, in dem dieser Quarterback genau gespielt hat, ein bisschen genauer sprechen. Oder beziehungsweise, um genau zu sein, diesem Spiel einen ganzen Take hier bei uns widmen. Davor gehen wir allerdings ganz kurz in die Pause und hören uns dann gleich wieder hier bei Interception Football Talk auf meinsportpodcast.de. Bis gleich.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Und da sind wir auch schon wieder hier bei Interception der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Alles rund um Woche 8 der NFL. Und natürlich tut es mir sehr leid, wir haben euch jetzt gerade eben im Schnelldurchlauf noch zwei Spiele vorenthalten, die wir euch natürlich nicht vorenthalten wollten. Das wäre zum einen mal das Spiel der Chicago Bears. Die haben gegen die Dallas Cowboys ebenfalls, genauso wie ihr Division-Konkurrent, die Green Bay Packers, verloren. Auch sehr, sehr deutlich tatsächlich. Und zwar mit 29 zu 49, also fast ein 50-Burger sich einschenken lassen. Dak Prescott, sehr gutes Spiel gemacht an der Stelle. Props an den Quarterback der Dallas Cowboys. Und dann fehlte uns natürlich, um das Feld zu komplettieren sozusagen, noch das Spiel der Jacksonville Jaguars. Die haben ebenfalls verloren, und zwar gegen die Denver Broncos. Natürlich haben sie das. Warum? Weil ich sie auf einem Tippschein hatte mit einem Sieg, und die Regel besagt, egal wer auf meinem Tippschein steht, verliert. Insofern, es tut mir sehr leid, liebe Jacksonville Jaguars-Fans, ich gelobe Besserung, ab sofort werde ich nicht mehr auf euch tippen, sondern nur noch gegen euch, dann gewinnt ihr und steht am Ende im Super Bowl. Denver hat 21 zu 17 gewonnen, falls ich das noch nicht gesagt habe, und gerade eben habe ich schon angeteasert, dass wir uns hier ein bisschen mit einem Quarterback beschäftigen wollen, der mich sehr, sehr fasziniert hat in dieser Woche, an diesem Wochenende. Das tun wir natürlich mit dem Spiel der Cincinnati Bengals gegen die Cleveland Browns. Und nein, wenn ich von einem Quarterback, der mich sehr fasziniert hat, spreche, dann rede ich in diesem Fall nicht von Joe Burrow, sondern von, ja, und man wird es mir fast nicht glauben, Jacoby Brissett tatsächlich. Absolut das Spiel seiner Karriere gemacht wahrscheinlich gegen die Bengals da am Montagabend, beziehungsweise in Deutschland zu deutscher Zeit Dienstagmorgen, Monday Night Football. 17 von 22 Attempts angebracht, 278 Yards, ein Touchdown und insgesamt 133,7 als Quarterback, als Passer-Rating. Absolut grandioses Spiel von Jacoby Brissett, das er da gegen die Bengals gezeigt hat. Auf der anderen Seite bei den Bengals, wir haben sie in den letzten, sag ich mal, ein, zwei Jahren sehr, sehr viel gelobt. Standen ja auch letzte Saison nicht zu Unrecht im Super Bowl und so weiter und so fort, haben uns da wirklich alle sehr, sehr überrascht, haben uns alle sehr, sehr erfreut, auch mit ihrem Football. Und kaum ist Jamar Chase raus, geht's bergab, Stefan, oder?
Ja, Anfang dieser Saison war schon die Tendenz da, dass die Offense nicht ganz so rund läuft, wie es noch letzte Saison der Fall gewesen ist. Und dann hat eben auch Zach Taylor ein bisschen umgestellt, Joe Burrow im Endeffekt viel mehr in Shotgun spielen lassen, was dann auch sich für ein paar Spiele gut ausgezahlt hat. Letzte Woche ja auch gegen die Falcons, glaube ich, fast über 400 Yards geworfen. Da sowohl Jamar Chase wie auch Tyler Boyd richtig gut eingesetzt. Und ja, jetzt diese Woche war es dann auf einmal wieder ganz, ganz anders. Und da merkt man schon, ja, Jamar Chase fehlt den Bengals. Und das in Kombination mit einer schlechten O-Line. Vor allem Myles Garrett hatte wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel. Hat dann dazu geführt, dass die Bengals dann ganz schnell wirklich ja stark zurückgelegen sind, weil einfach die Cleveland Browns viel ausgewogener gespielt haben. Du hast ja schon gesagt, Jacoby Brissett mit einem für seine Verhältnisse wirklich guten Spiel und das in Kombination mit guten Läufen sowohl von Nick Chubb wie auch von Kareem Hunt führen dann einfach dazu, dass die Bengals sehr schnell hinten waren und vermehrt auf das Passing Game setzen mussten. Und das ohne den Top-Receiver hat einfach nicht so funktioniert. Und ja, das hat sich wirklich stark bemerkbar gemacht, das Ganze.
Es stimmt übrigens nicht, was ich gerade eben gesagt habe, ist mir gerade aufgefallen. Ja, es ist richtig, Jacoby Brissett hat technisch gesehen einen Touchdown gemacht. In dem Fall eben als Quarterback einen Touchdown erworfen. Er hat aber zusätzlich auch noch einen erlaufen. Er hat nämlich auch 12 Yards am Boden noch gut gemacht. Und du hast gerade eben schon angesprochen, Nick Chubb, auch ein wirklich wahnsinnig gutes Spiel. 23 Attempts, 101 Yards insgesamt und 2 Touchdowns. Hat mir dadurch tatsächlich meinen Fantasy-Spieltag versaut, weil ich, was waren es, ich glaube, 22 Punkte oder 21 Punkte hätte ich maximal bekommen dürfen von ihm. Und natürlich hat er, glaube ich, 24 Punkte gemacht oder so. Danke an der Stelle nochmal an Nick Chubb für die Niederlage. Aber wie gesagt, das Spiel von den Cleveland Browns absolut stark gegen die Cincinnati Bengals. Und was wir gerade eben bei den Browns gesagt haben, können wir umgedreht in negativer Art und Weise auch über die Bengals sagen. Also offensiv ein absolut zahnloser Tiger. Sie haben eine Sache gemacht, die wir von ihnen kennen. Sie haben den Ball schön verteilt. Ja, heißt, wir haben relativ viele Spieler, die ordentlich eingebunden waren in der Offensive, auch gerade in der Passing Offense. T. Higgins 49 Yards, Hurst 42 Yards, Tyler Boyd 38 Yards, Joe Mixon 32 Yards, Irvin 27, Evans 26 und Perrine 10 Yards. Also das haben sie schon mal ganz gut gemacht, aber gleichzeitig hat man eben auch gemerkt, ihnen fehlt mit Chase, ihnen fehlt, sorry, jetzt wollte ich schon sagen, mit Chase Claypool, genau. Ihnen fehlt mit Jamar Chase natürlich dieser eine überragende Offensivspieler, mit dem sie ihr Offensivspiel auch einfach zum Laufen bekommen, oder?
Ja, Jamar Chase ist sicherlich der wichtigste Bestandteil der Offense, vor allem in Kombination natürlich mit Joe Burrow auf Quarterback. Man hat natürlich immer noch gute Optionen, also viele andere Teams, sie wären sicherlich froh über einen T. Higgins oder einen Tyler Boyd auf Wide Receiver, aber eben diese Kombination, diese drei Wide Receiver macht die Bengals so gefährlich in Summe und das hat sich einfach bemerkbar gemacht und was man eben auch schon gemerkt hat, ich habe es ja kurz angerissen, dadurch, dass man so schnell in Rückstand war, konnte Joe Mixon im Endeffekt ja kaum im Running Game eingesetzt werden. Insgesamt hat es nur oder wurden nur 8 Rush Attempts von ihm gemacht für 27 Yards. Also das ist wirklich halt ganz, ganz schlecht. Leider ist nicht mehr 4 Yards Average. Und davon war der längste dann auch erst bei 6 Yards. Also das Running Game hatte 0,0 Impact. Und das in Kombination mit der O-Line der Bengals, von der man Anfang der Saison noch dachte, dass sie wirklich gut ist oder auch vor der Saison aufgrund von den Neuverpflichtungen. Aber die haben halt auch hier wirklich überhaupt keine Chance gehabt. Ich meine, Myles Garrett, ich habe schon kurz angesprochen, ich glaube 2-6, ein Tipp-Pass, der dann zur Interception geführt hat. Also das war für ihn wirklich sehr, sehr gut. Und ja, dann können sich die Browns auch einfach erlauben, zum Beispiel, dass sie wirklich auch viele Penalties genommen haben, also 6 Penalties committed für 56 Yards. Das hat halt dem Spiel irgendwie trotzdem nicht wehgetan. Wenn es jetzt ein knappes Spiel gewesen wäre, hätte man vielleicht gesagt, es hätte noch in gewisser Weise einen Impact gehabt. Aber bei einem 32-13 für die Browns ist da einfach wirklich eine gewisse Dominanz zu hinterlegen gewesen. Und das hätte man echt nicht erwartet vor dem Spiel, einfach aufgrund von den Leistungen. Und ja, es zeigt schon auch, dass die Bengals, sollte Chase länger ausfallen, ich glaube, diese Woche fällt ja sicher noch aus. Danach sind sie in der Bye-Week und wie es danach ausschaut, weiß man noch nicht. Es wird allerdings, meinten sie ja, dass sie ihn nicht auf Injury Reserve setzen, weswegen aktuell davon ausgegangen wird, dass er nach der Bye-Week dann wieder spielen wird. Aber dass er natürlich schon einen wahnsinnig großen Impact einfach hat und es für die Bengals einfach schwierig wird ohne ihn.
So, Stefan, dann habe ich jetzt mal ein ganz kleines Quiz für dich hier am Start. Und zwar, ich habe gerade mal geschaut, ich habe ja meine wunderbare Statistikseite immer am Start vor mir und die ist ja wirklich sehr, sehr genau. Ja, da kannst du wirklich, ich meine, wir kennen das aus dem Football generell, aus dem US-Sport, die nehmen alles in Statistiken auf, haben für alles irgendeine Statistik am Start und tatsächlich hast du dort auch jede Possession der beiden Teams aufgedröselt in, weiß ich nicht, wo sie begonnen hat, wie lange sie gedauert hat, wie viel Yards gemacht wurden, wie viele Yards Penalties und so weiter und so fort. Und da steht auch mit dabei, wie viele First Downs sie quasi in jedem Spielzug, an dem sie den Ball hatten, gemacht haben. Und mein Tipp an dich ist, die Cleveland Browns hatten 25 First Downs über das komplette Spiel verteilt. So, insgesamt 25 First Downs, wenn sie mit der Offensive im Ballbesitz waren und mit der Offensive den Ball über das Feld bewegt haben. 25 First Downs für die Cleveland Browns. Wie viele First Downs hatten die Cincinnati Bengals über das Spiel im Vergleich dazu?
Ich kann es dir sagen, 15.
Ah, verdammt. Ja, tatsächlich, und das finde ich, ist tatsächlich auch eine bemerkenswerte Statistik, wenn man sich überlegt, dass die Cincinnati Bengals es über das komplette Spiel nur geschafft haben, 15 First Downs zu erreichen. Das Ganze sah dann übrigens auch so aus, dass sie ein Turnover und Downs hatten, zwei Touchdowns, ein Punt, ein Missed Field Goal, ein Fumble, ein Punt, ein Punt, ein Punt und ein Interception. Also nicht besonders positiv, und wenn wir das Ganze jetzt noch ausweiten und uns mal so ein bisschen die statistischen Unterschiede der beiden Teams angucken und die beiden Teams damit vergleichen, Total Net Yards 440 für die Browns, 229 für die Bengals, also knapp ganz minimal mehr als die Hälfte Total Net Yards der Cleveland Browns gehabt. Völlig absurd. Dann natürlich auch noch die Efficiency. Insgesamt 40% bei Third Downs, 4 von 10 nur geschafft bei den Bengals. 62%, 8 von 13 bei den Browns. Keinen einzigen Fourth Down converted bei einem Versuch. Also ja, es war ein sehr, sehr schwieriger Spieltag für die Cincinnati Bengals. Und wenn ich gerade so ein bisschen sehe, dass uns hier die Zeit davonläuft, würde ich sagen, war es das mit dem Spiel. Denn es ist gerade eben noch eine Nachricht reingekommen, dass die Minnesota Vikings sich noch mehr verstärken wollen, beziehungsweise sich noch mehr verstärkt haben. Hast du es auch schon gesehen, Stefan, wen sie sich noch geholt haben, um sozusagen wirklich jetzt die Playoffs voll und ganz in Angriff zu nehmen?
Ja, ich habe eine Push-Nachricht auf mein Handy bekommen und die Minnesota Vikings haben bei einem Division-Konkurrenten zugeschlagen. Sie haben sich TJ Hockenson erdraftet. Habe ich echt nicht sehen kommen, dass TJ Hockenson die Lions verlässt und dass er dann eben auch innerhalb der Division zu den Vikings wechselt. Sicherlich ein guter Spieler, der zwar seinem Draft-Status, glaube war Nummer 5 oder Nummer 8 Pick, bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ohne es nachzuschauen, einfach nicht nachkommen will. Nummer 8 Pick war er damals in der ersten Runde. Aber ja, echt interessant, dass jetzt die Vikings auf TJ Hockenson setzen. Die Vikings stehen ja auch 6-1, sind ja auch ganz klar auf Playoff-Kurs. Und haben sich jetzt eben noch einen wirklich guten Tight End geholt. mal schauen, ob es mit ihm dann wirklich dafür reicht, um eben auch gegen die zwei Favoriten, die ich vorher schon genannt habe, gegen die Eagles und gegen die Cowboys vielleicht dann in den Playoffs zu bestehen. Aber man merkt, dass die Vikings ja sieghungrig sind und natürlich auch nochmal den Push ein bisschen vorantreiben wollen.
Was ich tatsächlich auch noch ganz interessant finde, ist, dass TJ Hockenson tatsächlich relativ günstig war. Wenn man sich das mal so anguckt, die Vikings bekommen TJ Hockenson und einen 2023er Viertrunden-Pick und einen möglichen 24er Viertrunden-Pick. Und die Lions bekommen einen 23er Second-Round-Pick und einen 24er Drittrunden-Pick. Also ich glaube, das ist tatsächlich für die Vikings zumindest ein relativ guter Deal. Wie siehst du das?
Ja, also sowohl für die Vikings ist es echt ein guter Deal, weil es nicht zu teuer ist. Klar, der Second-Round-Pick dieses Jahr tut weh, aber ich glaube, den nimmt man gerne in Kauf, einfach dafür, um einfach mit den anderen Teams in der NFC mithalten zu können. Und auf der anderen Seite zeigt es halt ganz klar an, dass Detroit nicht den Luxus hat, jetzt mit einem Tyrant, der wirklich gut ist, in die nächsten Jahre gehen zu müssen. Also man hat so viele Schwachstellen, vor allem natürlich defensiv, die erstmal ja besetzt werden müssen. Und hier ist natürlich Draft-Kapital ganz, ganz wichtig, als dass man jetzt mit einem Luxus-Tyrant spielen muss. Ist einfach nicht notwendig aktuell. Und ich glaube, das zeigt eigentlich auch für beide Teams, wo die Reise für das, ja, für den Lauf der Saison noch hingeht. Die Lions sind wirklich auch einer der Top-Contender für den First-Overall-Pick und benötigen sicherlich einen Quarterback dieses Jahr. Und auf der anderen Seite, ich habe es ja schon gesagt, die Vikings setzen sicherlich alles auf einen Super Bowl-Push innerhalb der NFC.
Absolut richtig. Und damit würde ich sagen, war es das für diesen Tag für das Spiel der Cincinnati Bengals gegen die Cleveland Browns und natürlich. Denn ja, wie ihr wisst, wenn hier irgendwas reinkommt, dann sprechen wir sofort darüber, auch den Trade der Minnesota Vikings mit den Detroit Lions. Wie gesagt, das Centerpiece des Trades, Tight End TJ Hockenson, geht oder wird dann sozusagen ab dem kommenden Wochenende seine Schuhe in Minnesota weiter schnüren. Damit gehen wir in eine ganz kurze Pause und melden uns dann gleich wieder hier bei Interception der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Bis gleich.
Als Jugendlicher wegen zu geringer Größe aussortiert, von der Oma hochgepäppelt und am Ende einer der besten aller Zeiten. Das ist die Geschichte von Torwartlegende Dino Zoff, der trotz eines saftigen Karrierefehlstarts letztlich ältester Weltmeister ever und italienisches Nationalheiligtum wurde.
100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Da sind wir auch schon wieder zurück hier bei Interception, der Football Talk auf meinsportpodcast.de und wir haben schon einiges aus dieser verrückten Woche 8 der NFL durchgesprochen. Wir haben euch einen kurzen Überblick über die Spiele des Wochenendes gegeben und dann näher über das Spiel der Cincinnati Bengals gegen die Cleveland Browns gesprochen und natürlich auch gerade eben den Trade gesehen, dass TJ Hockenson zu den Minnesota Vikings geht und somit seine Schuhe ab sofort in Purple and Gold schnürt. Und deswegen machen wir jetzt auch gleich weiter. Und zwar mit dem Spiel der San Francisco 49ers. Die haben gegen die Los Angeles Rams gewonnen. Also keine besonders gute Woche für die beiden Super Bowl Teams der vergangenen Saison. Sowohl die Rams als auch die Bengals haben beide ihre Spiele verloren. Beide relativ deutlich ihre Spiele verloren. Wobei es bei den Bengals zumindest vom Spielverlauf her, ich habe das Spiel gesehen heute Morgen, nochmal ein bisschen deutlicher und eindeutiger war, beziehungsweise das Ergebnis. Spiegelt nicht unbedingt das Spiel wieder, wie es war. Ja, aber das ist Vergangenheit, auch für uns hier im Podcast. Wir beschäftigen uns jetzt mit dem Spiel der San Francisco 49ers gegen die Los Angeles Rams und man muss sagen, ein Spieler, der schlägt gerade ganz besonders gut ein, das ist Christian McCaffrey, der neue Running Back der San Francisco 49ers. Wurde ja vor kurzem erst getradet von den Carolina Panthers, bei denen jetzt wirklich wirklich alles auf Rebuild steht und ist eben zu den San Francisco 49ers getradet worden, hat eine geniale Woche gehabt, ein geniales Wochenende gehabt, 8 Receptions, 149 Scrimmage Yards, 94 Rushing und 55 Receiving Yards und insgesamt 3 Touchdowns, einen hat er erpasst, einen erlaufen und einen gefangen. Ja, starkes Spiel, oder? Von CMC.
Absolut. Also letzte Woche war der Impact oder die Woche davor war der Impact ja noch wirklich geringer. Das liegt natürlich an der kurzen Zeit, dass er natürlich sicherlich noch nicht das komplette Playbook wissen, lernen konnte und natürlich auch einfach die Connection zu Jimmy Garoppolo noch nicht so da war, wie es diese Woche da war. Und du hast ja schon richtig gesagt, also sowohl Receiving als auch Rushing und einen Passing-Touchdown, wirklich ganz, ganz stark. Vor allem auch im Rushing hat er mir wirklich sehr gut gefallen, insgesamt McCaffrey. Es hat mich wirklich erinnert an die Zeit, wo er wirklich der beste Running Back der Liga war. Und auch der Impact im Receiving Game ist wirklich echt wieder gut. Und das ist für die 49ers einfach auch ganz, ganz wichtig, dass sie einen Running Back haben, der vor allem auch Yards after Catch kreieren kann, weil einfach Garoppolo zwar ein okayer Quarterback ist, aber halt nicht so ein Quarterback ist, der dir die Spiele durch seinen Arm gewinnt. Und wenn du eben schaffst, auf kurzen Routen eben dann einen McCaffrey oder auch einen Deebo Samuel mal anzuspielen und eben dann mit Yards after Catch wirklich viel Raumgewinn zu erzielen, dann machst du einfach wirklich das Maximale aus der Offense und aus deinem Quarterback heraus. Es hat echt gut geklappt. Auch Brandon Ayuk hat wieder ein starkes Spiel abgeliefert mit 6 Receptions für 81 Yards und einem Touchdown, den McCaffrey auf ihn geworfen hat. Und auch George Kittle, zwar von den Receiving Yards ja nicht so gut, nur mit 39, aber auch mit einem Touchdown. Das hat echt gut funktioniert und insgesamt, ja, würde ich auch sagen, hier ein klarer, dominanter Sieg für die 49ers gegen die Rams. Die einfach überhaupt nicht in Tritt kommen diese Saison und das irgendwie ist schon sehr, sehr überraschend bei den Rams, das Ganze.
Tatsächlich muss man auch dazu sagen, dass Christian McCaffrey mit dieser, sage ich mal, statistischen Ausnahmeleistung, die er da vollbracht hat, sprich einen Touchdown zu erwerfen, einen zu erlaufen und einen zu fangen, erst der 4. Spieler ist, der das seit 1970 geschafft hat. Also wirklich sehr, sehr stark. Und bevor wir noch näher auf das Spiel eingehen, würde ich tatsächlich die Gelegenheit nutzen und mit dir noch kurz über Christian McCaffrey sprechen. Weil ja, wir haben jetzt gesehen, was er den 49ers bringen kann, beziehungsweise das war ja davor schon klar, als, sage ich mal, Top 3 Running Back der Liga aktuell. Und dass er eben ja so ein bisschen bei den Carolina Panthers halt vergeudetes Talent ist, weil es relativ offensichtlich ist, dass die Panthers tanken bzw. rebuilden wollen und auch müssen. Aber ich muss sagen, die 49ers stehen bei 4-4. Ich habe diesen Move bis heute nicht verstanden, wieso die 49ers so viel Geld ausgeben, um sich Christian McCaffrey zu holen. Weil ich finde, für mich ist das dieses, wir holen uns Christian McCaffrey, wir nehmen dafür einen Haufen Geld in die Hand. Das ist für mich so ein Move, wenn du ganz oben stehst, nicht nur in deiner Division, sondern auch in deiner Conference und sagst, hey, wir wollen dieses Jahr, spätestens nächstes Jahr, wollen wir den Super Bowl, wollen wir um den Titel contenten. Und wenn ich ganz ehrlich bin, sorry, aber Brandon Ayuk, Dwally, Kittle ist nicht auf seinem Niveau. Das sehe ich bei den San Francisco 49ers bei allem Respekt nicht, dass sie in den nächsten 2-3 Jahren auch nur in die Nähe eines Titels kommen können.
Also, ich würde auch nicht sagen, dass sie den Titel gewinnen können, aber wir haben es ja vorher schon gesagt, in der NFC ist einfach alles sehr, sehr eng und wenn du jetzt mit McCaffrey einfach aus Spiele gewinnst, ich meine, man hat es gesehen, er war wirklich für mich der X-Factor, It-Factor, nenn es wie du willst, für die 49ers, dass sie dieses Spiel eben auch gegen die Rams gewonnen haben und dann kommst du in die Playoffs und dann hast du vielleicht noch die Chance, wirklich auch mit deiner starken Defense, die man einfach hat und vor allem natürlich der starken Front 7, auf andere Teams wirklich viel Druck auszuüben und Spiele zu gewinnen. dann bist du auf einmal wieder im Super Bowl. Ob es dann wirklich für den Super Bowl reicht, das glaube ich auf keinen Fall. Also da ist natürlich zum einen Jimmy Garoppolo viel zu schlecht. Man sieht ja einfach auch, wie dann der Super Bowl ausgegangen ist, dass Jimmy Garoppolo, ja, ich würde sagen, nicht allein ihn verloren hat, aber natürlich dieser eine Overthrow, ich weiß gar nicht mehr, auf wem es damals war. War es Marquise Goodwin oder jemand anders? Keine Ahnung, aber das waren schon so Punkte, wo man einfach sagt, ist wirklich ein Luxus-Trade. Ich hätte ihn wahrscheinlich aus Sicht der 49ers auch nicht gemacht. Man hat kaum noch Draft-Kapital. Man weiß auch echt nicht, ob Trey Lance wirklich die langfristige Lösung ist. Du hast einfach ja doch auch noch ein oder andere Fragezeichen innerhalb des ganzen Teams offen. Und dann gehst du auf wirklich einen Running Back, der natürlich wirklich absolutes Luxusgut ist. Und ich denke schon, dass es für die insgesamte Entwicklung der 49ers oder für die auf langfristige Sicht ja eine deutliche Behinderung des Ganzen ist. Es wird sich vielleicht dieses Jahr noch positiv auswirken, sagen wir vielleicht auch noch nächstes Jahr, aber spätestens in 3 Jahren, denke ich mal, wird sich das Ganze teuer zu stehen kommen. Und dann sind einfach andere Teams in der NFC viel, viel weiter, weil sie eben aktuell ganz aktiv den Rebuild angehen. Aber vielleicht hat es sich ja auch ausgezahlt bis dahin, dass man wenigstens im Endeffekt des Öfteren Playoffs gute Spiele geleistet hat. Aber wie du schon meintest, ich kann mir bei weitem nicht vorstellen, dass die 49ers wirklich den Super Bowl gewinnen, dank oder mit Christian McCaffrey.
Es war übrigens die Woche, in der sich Bill Belichick im Nachhinein mit Sicherheit so ein bisschen in den Arsch gebissen hat, glaube ich, um dann jetzt mal auf das Spiel der Niners gegen die Rams zu kommen. Denn ja, wir haben gerade vorhin schon über Jacoby Brissett gesprochen, also ein Ex-Patriots-Quarterback, der ein sehr, sehr starkes Spiel abgeliefert hat. Gleichzeitig müssen wir natürlich dann hier an der Stelle jetzt auch mal über Jimmy Garoppolo sprechen. Oft gescholten, aber in dieser Woche auch ein grandioses Spiel abgeliefert. 21 von 25, also nur 4 seiner Attempts nicht angekommen, 235 Yards, 2 Touchdowns und ein Passer-Rating von 132,5. Also wirklich sehr, sehr stark, sehr, sehr starkes Spiel. Nur noch getoppt von einem in seinem Team, ja, der nämlich ein Passer-Rating von 158,3 hatte. Gut, er hatte auch nur einen einzigen Pass über 34 Yards und einen Touchdown, und zwar Christian McCaffrey. Aber ansonsten wirklich ein starkes Spiel von Jimmy Garoppolo. Hättest du das so erwartet?
Nicht unbedingt. Vor allem nicht gegen die Los Angeles Front 7. Also man hat halt immer noch Aaron Donald, man hat immer noch Leonard Floyd. Und dann eben gegen solche starken Pass-Rusher dann eben auch so ein gutes Spiel zu liefern. Vor allem kaum Incompletions. Ich glaube, kein einziges Turnover worthy play. Das ist halt wirklich sehr, sehr gut dann insgesamt. Zeigt aber auch, dass eben Kyle Shanahan wirklich immer noch sehr gute Plays für seinen Quarterback kreieren kann und wirklich auch dafür sorgen kann, dass er eben ja eine gute, adäquate Leistung zeigt. Gibt halt dann eben auch Spiele, ich erinnere mich eben jetzt nur auch an das gegen die Falcons, weil ich sie ja auch da live mitverfolgt habe, wo es dann eben auch anders ausschaut. Also es ist halt immer so ein Hoch und Runter mit Jimmy Garoppolo. Es kann nächste Woche schon wieder ganz anders ausschauen. Und dann muss vor allem natürlich das Rushing Game über McCaffrey, das ja diese Woche schon sehr gut funktioniert hat, aber einfach noch besser werden. Aber ja, man muss ihn auch für diese Performance diese Woche einfach mal loben. Und insgesamt ein gutes Spiel der 49ers gewesen.
Deswegen sagte ich ja auch, Bill Belichick wird sich diese Woche in den Arsch gebissen haben, weil ansonsten, ja, mein Gott, Jacoby Brissett hätte man jetzt nicht unbedingt erwartet, dass er so spielt, Jimmy Garoppolo genauso wenig, aber sie haben es getan und es war sehr, sehr gut. Und wenn wir uns mal die Statistiken so ein bisschen angucken, dann ja, sehen wir da auch wieder ein deutliches Übergewicht tatsächlich bei dem Team, das gewonnen hat. 368 Total Net Yards für die 49ers, 223 für die Rams, also hier schon sehr, sehr stabil. Tatsächlich bei der Third Down Efficiency, da war es bei den Niners gar nicht mal so gut, und da waren auch ja 4 der 4 Incompletions, die beziehungsweise stimmt gar nicht, sorry, my bad, aber auf jeden Fall bei 4 Drives konnten sie kein Third Down erreichen, beziehungsweise nicht das First Down erreichen nach einem Third Down. 56%, wenn ich das hier richtig lese, genau, meine Augen sind auch nicht mehr die besten, bei den Rams 62%, 8 von 13 immerhin. Dafür Red Zone, die Rams sehr, sehr stark, 2 von 2, 100%. 100% sogar ein Goal-to-Go, Touchdown erreicht sozusagen. Also es ist, ja, es war nicht so eindeutig, wie uns das Ergebnis vielleicht glauben lässt, ne, mit dem Spiel.
Nee, es war vielleicht nicht ganz so, oder es war im Endeffekt dann doch vielleicht etwas enger wie gedacht, aber man muss schon sagen, insgesamt haben es die 49ers schon klar gewonnen. Und auch hier, es ist wirklich eine Tendenz, die ich das ganze Jahr schon übersehe, ist halt wirklich auch so der Impact des Running Games wirklich sehr, 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 sehr groß. Also wir haben ja schon über McCaffrey geredet, also seine Stats, 18 Attempts für 94 Yards sind echt gut. Auf der anderen Seite hast du bei den Rams wirklich insgesamt 5 Spieler, die Rushing Attempts gemacht haben. Okay, ich tue jetzt mal Stafford außen vor, dann sind es nur 4, aber von denen war wirklich keiner gut. Also sowohl der Dean Henderson als auch Ronnie Rivers, also das sind wirklich keine Running Backs, mit denen du Spiele gewinnst. Also 8 für 21 und 4 für 16 Yards. Cooper Kupp auch zweimal im Running Game eingesetzt worden, 2 für 10 Yards. Das ist halt insgesamt dann deutlich zu wenig. Und wenn du das eben dann kombinierst mit der Tatsache, dass Matt Stafford zwar 22 Bälle anbringt, aber die eben nur für 187 Yards in Summe gehen, dann ist das offensiv einfach seitens der Rams dann zu wenig. Und das haben die 49ers halt dann einfach wirklich gut ausgenutzt dieses Mal.
Ja, du hast es angesprochen, Matthew Stafford zwar immerhin 187 Yards erreicht, 22 Bälle angebracht, aber man hat auch bei ihm jetzt so ein bisschen seine Limitierung gemerkt, oder? Also das ist ja, ich meine, letzte Saison war man dann doch eher überrascht davon, dass er es so krass durchgezogen hat. Aber es ist halt einfach so ein Quäntchen, das ihm fehlt irgendwie, finde ich, ne?
Ja, es sind, finde ich, verschiedene Faktoren, die da mitspielen. Also zum einen natürlich, die O-Line ist dieses Jahr deutlich schlechter, wie es letztes Jahr der Fall gewesen ist. Vor allem natürlich Andrew Whitworth und sein Retirement sorgen einfach dafür, dass Stafford unter Druck deutlich schlechter spielt, wie es im Endeffekt das Jahr davor gewesen ist. Dann Cooper Kupp natürlich auch dieses Jahr wirklich sehr, sehr gut, aber auch die Wochen davor, diese Woche ist es jetzt schon ein bisschen so die Ausnahme, Allen Robinson bis jetzt wirklich noch kaum Impact gezeigt bei den Rams. Robert Woods letztes Jahr war eben dann doch nochmal ein deutlich, deutlich besserer, konstanterer Wide Receiver, und man hatte ja auch bis zu seiner Verletzung OBJ, der einfach auch gute Leistungen gezeigt hat. Und jetzt im Endeffekt, wen hast du dann noch? Also du hast noch Tyler Higbee auf Tight End, aber der war auch nicht gut, hat, glaube ich, auch wirklich einen katastrophalen Drop gehabt, dieses Spiel. Und dann ist dein Wide Receiver 3 einfach Ben Skowronek. Also es tut mir leid, aber das ist halt einfach nicht mehr die Qualität, die du die Jahre davor hattest. Und Stafford ist kein schlechter Quarterback, aber hat schon auch letztes Jahr deutlich, deutlich von den Spielern um ihn herum profitiert. Und das ist eben jetzt nicht mehr der Fall. Und das zeigt halt ganz klar, dass es schlechter ausgeht oder dass einfach auch Stafford nicht mehr so gut spielt.
Lass uns eine Bewegung starten. Hashtag bring back Todd Gurley.
Der ist retired mittlerweile. Ich glaube, vor 2 Wochen.
Ja, und? Ist doch egal. Ist doch völlig egal, kann ja aus seinem Retirement zurückkommen und seinem alten Team auch mal was zurückgeben. So nämlich, ja. Wir bewegen uns hier tatsächlich auch, und zwar in der Stelle mit ganz schnellen Schritten in Richtung Pause. Und melden uns gleich wieder hier bei Interceptional Football Talk auf meinsportpodcast.de. Und dann sprechen wir hier bei uns noch über das letzte Spiel des Sonntags, das uns noch fehlt. Und das wird ganz besonders meinen lieben Kollegen Stefan hier freuen. Bis gleich.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Vernimmt sich, was man will?
Dann wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt.
Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
Und da sind wir auch schon wieder zurück hier bei Interception Football Talk auf meinen Sportpodcast.de. Es war wieder ein verrückter Sonntag und beziehungsweise generell ein verrücktes Wochenende und ein Spiel fehlt uns noch. Ich habe es gerade eben schon gesagt und es war ein sehr, sehr schönes Spiel. Es ist nämlich tatsächlich in die Overtime gegangen und das Spiel an sich war auch schon so crazy, dass wir definitiv darüber sprechen müssen, denn ein Spieler war gleichzeitig der Held und auch ja der Depp. Man kann es nicht anders sagen. Oder sagen wir mal so, er war dafür mitverantwortlich gegebenenfalls, dass ein anderer Spieler sich zum Depp gemacht hat. Die Rede ist an der Stelle von DJ Moore. Er hat es nämlich tatsächlich geschafft, einen Hail Mary Pass von seinem Quarterback zu fangen. Ganz zum Schluss quasi um die Uhr runterlaufen zu lassen. Es wäre definitiv ein Walk-off-Touchdown gewesen, wenn da nicht das Problem gewesen wäre, dass ihnen noch ein Punkt zum Sieg gefehlt hat. DJ Moore hat sich gedacht, komm, wir feiern das Ganze, wir haben den Super Bowl gerade gewonnen. Hat sich nur blöderweise dabei den Helm abgezogen beim Feiern und das fanden die Refs wiederum nicht so geil, was dann am Ende in einer 15-Yard-Strafe auf den Point-After-Touchdown resultierte. 15 Yards weiter hinten, der Kick für den Sieg und ja, es kam, wie es kommen musste. Der Kick war nicht drin, das Spiel ging in die Overtime und der Rest ist Geschichte. 37-34 haben es die Atlanta Falcons am Ende gewonnen. Warum? Weil die Carolina Panthers auch in der Overtime wieder einen Field Goal verschossen haben. Herzlichen Glückwunsch dazu. Die Falcons haben es am Ende besser gemacht. Ist ja dann am Ende hast du den Modus, dass die ersten Punkte das Spiel gewinnen. Da hat dann den Falcons eben, ja, am Ende ein Field Goal gereicht. Stefan, wie sehr hast du gelitten in diesem Spiel?
Ja, also ich war mir schon zweimal ganz, ganz sicher, dass wir das Spiel verloren haben. Also eben in den Situationen, wo du schon gemeint hattest, dass es soweit ist. Also als ich den Touchdown von DJ Moore gesehen habe, dachte ich mir schon, ach komm, kann doch nicht schon wieder sein, dass wir wirklich so knapp verlieren und das im Endeffekt dann einfach aus ja, so einer Art und Weise ist, wo man sich einfach nur denkt, muss echt nicht sein. Und dann mit diesem Penalty hatte ich natürlich die Hoffnung, dass er den PAT verschießt. Ich meine, es waren ja dann doch auch 47 Yards, was für einen NFL-Kicker schon eigentlich ja ein Muss ist, den zu treffen. Aber er hat es eben nicht getan. Und dann das zweite Field Goal war ja nochmal deutlich kürzer. Ich glaube, das waren nur knapp 35 Yards. War knapp an der 20-Yard-Linie, soweit ich weiß. Und da war ich mir dann schon sicher, dass das Spiel vorbei ist. Also vor allem natürlich, nachdem Marcus Mariota in der Overtime dann wirklich diese tiefe Interception geworfen hat, der Ball ja weit, weit in das ja in die Hälfte der Falcons dann returned wurde. Da war mir eigentlich schon klar, jetzt ist es vorbei, weil wie du schon meintest, die Falcons haben den tollen Kurs gewonnen in der Overtime, haben ihre Chance vergeben. Den Panthers hat wirklich nur noch dieses Field Goal gereicht. Und Eddie Pinheiro verschießt auch dieses zweite Field Goal. Und auf der anderen Seite hat es dann eben Young Hoku deutlich besser gemacht und hat eben dann sein Field Goal getroffen. Und somit stehen die Falcons jetzt 4-4. Und ich habe es am Anfang unserer heutigen Folge schon kurz gesagt, ja, mit den 4-4 führen sie die Division an. Und das andere wäre eben gewesen, dass wenn die Panthers gewonnen hätten, sie dann im Endeffekt mit 3-5 auch die Division angeführt hätten, weil sie eben den Tiebreaker aufgrund der Division-Siege gehabt hätten gegen die Buccaneers und gegen die Saints. Und ja, bin gespannt, wie es weitergeht in der Division. Das ist schon sehr, sehr wild, das Ganze.
Da haben wir gerade eben noch über den Rebuild bei den Panthers gesprochen und da hätten sie es fast geschafft, ihre Division anzuführen. Ja, siehst du mal, es ist die beste Division der NFL, würde ich mal behaupten.
Das ist einfach poor man's NFC East der letzten Jahre.
Ja, absolut. Was ich auch spektakulär finde, ist, dass es die Falcons tatsächlich fast schon wieder geschafft hätten, eine hohe Führung liegen zu lassen. Sie haben nämlich am Ende des dritten Viertels mit 21-13 geführt und dann ja am Ende halt 21 Punkte im vierten Viertel von den Carolina Panthers eingeschenkt bekommen, selber nur 13 gemacht. Das ergibt dann im Endeffekt eben ein nettes 34-34, das sie dann am Ende auch in die Overtime geschickt hat. Du hast es schon gesagt, ja, Marcus Mariota, schwieriges Spiel an sich, von den reinen Stats her gar nicht mal so schlecht, 20 von 28 Attempts hat er completed, 253 Yards, auch wirklich sehr, sehr ordentlich, ja, 3 Touchdowns, aber halt eben auch 2 Interceptions und dementsprechend nur ein Passer-Rating von 105,2. Ich weiß nicht, ich finde es schwierig, dann zu sagen, okay, hey, Marcus Mariota, das ist unser Starter, vor allem, wenn du halt merkst, sag ich mal, dass in deiner Division auch was gehen könnte, ja, dass deine Division nicht gut ist und dass du da wirklich was reißen kannst. Und das ist, glaube ich, auch so eine Sache, die kannst du den Falcons vorwerfen, denn es liegt ja nicht mal daran, dass sie Marcus Mariota spielen lassen, weil er, weiß ich nicht, irgendwelche Klauseln in seinem Vertrag hat, dass er x Spiele starten muss oder so, sondern es fehlt einfach an Alternativen. Ja, ich habe ehrlicherweise, ich habe gerade eben mal so ein bisschen überlegt, wer denn eigentlich Second String Quarterback bei den Falcons ist. Es ist mir nicht eingefallen. Jetzt habe ich nachgeguckt im Depth Chart und es liegt daran, dass ich diese Namen noch nie davor gehört habe. Desmond Ridder ist als Second String Quarterback bei ESPN gelistet und Felipe Franks als Third String Quarterback. Muss das wirklich sein, dass du dich so einem Marcus Mariota auslieferst, Stefan?
Ja, also das ist wirklich die aktuelle größte Diskussion, die Falcons-Fans einfach aktuell führen. Und zwar wollen die meisten Desmond Ridder sehen, weil er eben Rookie ist, Drittrunden-Pick, in der Preseason auch echt gut gespielt hat und man einfach in einem aktuellen Status oder den die Falcons einfach besitzen, als auch ein Team, das einfach ganz klar im Rebuild ist, auch wenn man jetzt eben aktuell die Division anführt. Man muss sich trotzdem eigentlich ganz klar sein, dass Marcus Mariota nicht der Quarterback ist, mit dem du auf lange Zeit spielen kannst. Auch der Vertrag, den Marcus Mariota hat, der ist vor allem im zweiten Jahr sehr, sehr teuer und es wäre somit natürlich sinnvoll, wenn man für nächstes Jahr schon weiß, wer dann eben dein Starting Quarterback ist. Und somit hoffen einfach viele, viele Fans darauf, eben, dass Desmond Ridder auch seine Spiele bekommt. Ob es dann wirklich besser sein wird wie bei Marcus Mariota, ist natürlich die andere Frage. Aber das ist auch gar nicht der Sinn dahinter, sondern eben einfach zu wissen, kann ich mit Desmond Ridder vielleicht auch nächstes Jahr noch wirklich einen Kader um ihn herum aufbauen oder muss ich auch im nächstjährigen NFL-Draft, der vor allem von einer sehr tiefen Quarterback-Klasse bis jetzt geprägt ist, dann eben dort einfach mein Quarterback der Zukunft aussuchen, wählen. Und das sind so die Fragen, die sich stellen als Falcons-Fan. Ich bin ganz klar der Meinung, dass man Desmond Ridder starten lassen muss. Sehe aber natürlich schon auch, dass du als Quarter oder als Headcoach, als Arthur Smith, dich natürlich für den eigenen Rekord und auch um die Sicherheit deines Jobs wegen über jeden Win freust. Und ich glaube, dass Wins einfach aktuell mit Marcus Mariota wahrscheinlicher sind wie mit Desmond Ridder. Weil eines macht Marcus Mariota immer noch gut. Er ist sehr gut im Running Game, wovon natürlich auch die Falcons insgesamt profitieren. Ist ja eins der Teams, die die meisten Rushing Attempts pro Spiel haben. Ich glaube, Nummer 2 oder Nummer 3 hinter den Ravens. Und ich weiß es. Und ich glaube, den Eagles. Und das sind dann halt eben schon so Faktoren, die da einfach insgesamt mit reinspielen. Aber auf langfristige Sicht ist Marcus Mariota nicht die Antwort für die Falcons. Aber unter den Umständen, man muss natürlich auch sagen, bis auf Kyle Pitts, der dieses Mal ein gutes Spiel gezeigt hat, 80 Yards, ein Touchdown. Und Drake London ist natürlich auch einfach der Receiving Core nicht gut. Würde aber auch behaupten, dass wahrscheinlich Mariota mit einem besseren Receiving Core nicht viel besser spielen würde.
Ja, das kann tatsächlich gut sein. Was ich interessant finde, wir haben ja gerade eben darüber gesprochen, dass die Carolina Panthers fast die Spitze hätten erklimmen können. Mit einem 3-5-Rekord hätten sie dieses Spiel gewonnen. Tatsächlich sind die Atlanta Falcons momentan 18. im NFL Power Ranking, im Ligaweiten. Haben es geschafft, durch den Sieg 4 Plätze hochzusteigen von Platz 22. Jetzt nochmal eine kleine Quizfrage an dich. Welchen Platz im NFL Power Ranking nach diesem Wochenende haben denn die Carolina Panthers eigentlich inne?
Ich würde sagen Platz 30.
Das war tatsächlich relativ gut. Knapp daneben. Sie sind mittlerweile, muss man dazu sagen, Platz 29. Nachdem sie auch einen Platz nach oben geklettert sind. Hinter ihnen übrigens nur noch die Jacksonville Jaguars, die mit ihnen den Platz getauscht haben. Die waren davor Nummer 29, sind jetzt Nummer 30. Außerdem noch die Detroit Lions und die Houston Texans hinter ihnen. Houston Texans übrigens auch momentan mit einem sehr, sehr starken Rekord von 1-5-1. Wir haben es gerade eben schon gesagt, es ist jetzt nicht unbedingt die beste Division, die NFL momentan kennt. Und das ist halt tatsächlich auch, ne, wenn wir uns dann so ein bisschen die Teamstats angucken, die Falcons haben gewonnen, es ist alles relativ nah beieinander und trotzdem, ja, haben teilweise dann eben die Carolina Panthers auch die besseren Stats, hier zum Beispiel Total Net Yards 478 bei den Carolina Panthers, 406 bei den Atlanta Falcons. Über Completion Percentages brauchen wir eigentlich gar nicht sprechen in der Efficiency. 5 von 13 Third Downs in einen neuen First Down verwandelt bei den Carolina Panthers. Eine absolut grandiose Quote von 38%. Bei den Falcons sieht es da schon zumindest ein bisschen besser aus. Da waren es 6 von 12, also immerhin 50%. Dafür die Falcons nur einen von 3 Red Zone Drives verwandelt. Die Panthers da wiederum ein bisschen besser, 3 von 5. Also dieses Spiel war ganz generell gesehen nicht das Gelbe vom Ei. Jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, ne? Wenn du jetzt so eine Division hast, wo eigentlich, ja, ich glaube, man kann das mit Fug und Recht behaupten, alle Teams irgendwie so ein bisschen am Tanken sind, alle Teams irgendwie so ein bisschen am Rebuilden sind und kein Team es letzten Endes so wirklich will. Es ist schwierig, oder? Also ich meine, wir haben die Falcons, die jetzt halt momentan ganz oben stehen, dann auf Platz 2 die Tampa Bay Buccaneers mit 3-5 absolut hinter ihren Möglichkeiten, die New Orleans Saints auch mit 3-5, wie gesagt, haben jetzt an diesem Wochenende die Las Vegas Raiders weggemacht. Aber besonders gut war das trotzdem nicht. Und dann halt auf Nummer 4 die Carolina Panthers mit 2-6. Ist das jetzt wirklich so dieses, du hast es vorhin schon gesagt, NFC East für Arme aus der letzten Saison, wo es allen Teams eigentlich am Ende nur noch darum geht, hey, fuck, wir wollen nicht weit oben stehen, wir wollen auf gar keinen Fall in die Playoffs kommen, lass mal noch ein paar Spiele verlieren, Hauptsache wir kommen nicht in die Playoffs und haben einen einigermaßen vernünftigen Pick.
Ja, ich glaube schon, dass vor allem natürlich die Falcons und die Panthers lieber den Pick haben wie die Playoffs aktuell. Ganz anders natürlich die Saints, die zwar schlecht stehen, aber man schon sagen muss, dass man eigentlich vor der Saison deutlich mit besseren Ergebnissen gerechnet hat und einfach auch der Punkt ist bei den Saints. Du hast ganz, ganz viele, ja, Spieler, die sehr, sehr teure Verträge haben. Du hast wirklich diese Verträge immer weiter nach hinten gezogen, weil du einfach schon Jahr für Jahr wirklich Probleme mit deinem Capspace hattest. Und für die Saints ist bald wirklich die Frage, wie man das wirklich am besten dann verteilt, weil man auch hier einfach in den Rebuild gehen muss. Und bei den Buccaneers ist es ja noch irgendwie extremer, wo man einfach vor der Saison ganz klar mit einem Super Bowl-Contender gerechnet hätte und einfach sie diese Erwartungen überhaupt nicht erfüllen können. Also ich würde insgesamt sagen, dass es so ein bisschen so eine gemischte Stimmung innerhalb der NFC South ist. Es bleibt wirklich abzuwarten, wie es da weitergeht. Also wir haben ja schon gesagt, es ist wahnsinnig eng. Es kann schon sein, dass die Buccaneers oder die Saints eben noch in die Playoffs kommen, weil einfach kein Team wirklich gut ist und du dann vielleicht auch mit einem 9-8-Rekord dann die Playoffs erreichst, oder?
Ich wollte gerade sagen, dass sie halt in die Playoffs kommen, ja, weil halt irgendein Team aus dieser Division als Division-Sieger am Ende in die Playoffs muss. Ja, also ich meine,
dann muss es ja. Ja.
Es ist ja nicht zu verhindern. Ein Team aus jeder Division steht am Ende in den Playoffs. Nicht unbedingt mit einer First Round Bye oder so, aber zumindest mal in der Wildcard-Runde. Und das lässt sich halt eben nicht verhindern, weil, wie gesagt, aus jeder Division ein Team dieses, in Anführungszeichen, schwerelos trifft, dass du dann blöd am Ende in den Playoffs stehst. Also quasi das erreichst, was jedes andere Team der Liga irgendwie erreichen möchte. Und wenn wir uns da mal so ein bisschen angucken, wie das weitergeht, es geht nicht gerade geil weiter für die Division-Teams. Ja, die Falcons gegen die 4-3 Chargers, die Panthers gegen die 4-4 Bengals, wen haben wir denn sonst noch? Die Buccaneers gegen die 3-4 Rams und die Saints gegen die 5-3 Ravens. Also ich glaube, da können sich noch am ehesten die Saints so ein bisschen nach unten absetzen. Ansonsten für die anderen Teams ist da auch definitiv ein Sieg drin, ne? Jetzt am kommenden Wochenende.
Klar. Ja, also bis auf das Ravens-Spiel der Saints, denke ich mal, können die anderen Teams die Spiele gewinnen. Ob sie jetzt als Favorit in das Spiel reingehen, ist eine andere Frage, aber aufgrund der Leistungen, die sie gezeigt haben, muss man schon sagen, ja, die Chancen sind gut.
Alright, das war ein ganz kurzer Ausblick auf den kommenden Spieltag. Den bekommt ihr dann natürlich zusammengefasst hier bei uns bei Interception der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Und wenn ihr das Ganze nicht verpassen wollt, ja, dann abonniert uns. Abonniert uns auf allen Kanälen, die ihr finden könnt. Egal, ob es unsere Podcast-Kanäle sind. Wir sind mittlerweile, glaube ich, bei fast jedem Podcatcher. Ihr könnt uns direkt bei meinsportpodcast.de natürlich sowieso abonnieren und dann auch im Feed anhören und so weiter und so fort. Ihr könnt uns aber auch bei Spotify und hast du nicht gesehen abonnieren, denn dann bekommt ihr immer die neuesten Ausgaben. Interception der Football Talk sozusagen frei ausgeschickt. Und ansonsten dürft ihr uns natürlich auch gerne auf Social Media folgen. Das haben wir auch alles am Start. @InterceptionFT bei Instagram und bei Twitter und Interception der Football Talk bei Facebook. Ja, das war's von uns für diese Woche, für diese verrückte Woche 8. Und ich glaube, wenn ich mir so die bisherigen 8 Wochen der NFL anschaue, dann können wir davon ausgehen, dass sich dieses Level an Craziness, die wir in dieser Liga haben, nicht von heute auf morgen ändern wird. Insofern sage ich jetzt schon mal ganz viel Spaß beim nächsten Wochenende NFL Football und natürlich auch ganz viel Spaß dann nächste Woche, wenn es bei uns wieder heißt Interception der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Bis dann, macht's gut, ciao, ciao.
Interception.
Touchdown.
Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.